Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Mein heutiger Gast ist Bane Katic. Er ist Experte für Wirkung, Moderator und Kameracoach. Wir sprechen darüber, wie du vor der Kamera authentisch wirkst und wie du Videos im Verkaufsprozess einsetzen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Ein kurzer Hinweis zum Anfang. Mein Gespräch mit Bane war unheimlich spannend und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen sind wir am Ende bei mehr als 1,5 Stunden gelandet. Darum habe ich daraus jetzt 2 Podcast-Folgen gemacht, von denen du jetzt die erste hörst. Bane, schön, dass du heute dabei bist bei meinem Podcast.
Danke für die Einladung.
Gerne. Ja, wie starten wir? Vielleicht ganz vorne. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, oder nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall. Ein Thema, über das wir eben schon im Vorfeld gesprochen hatten, Videos, die verkaufen, weil ich dachte, das wäre, oder immer noch denke, das ist ein gutes Thema, ist ein guter Einstieg, ein Thema, was auch viele interessiert. Und dann hast du direkt schon losgelegt, ja, und genau da sollten wir jetzt, glaube ich, nochmal starten. Videos, die verkaufen, ist ja eins deiner Themen, deiner Anliegen.
Mhm. Ja, richtig. Also der Trend oder die Zeit geht in die Richtung, dass man viel mehr mit Videos macht, was ich richtig und gut finde. Und das, was du gesagt hast, wie wir vorhin dazu gekommen sind, ist, wie ich dazu gekommen bin. Und meine düstere Vergangenheit liegt im Vertrieb, ne? Aber auch eben im Medienbereich.
Ich wollte gerade sagen, die andere düstere Vergangenheit, über die wir schon oft gesprochen haben.
Richtig. Und das habe ich dann irgendwann mal versucht oder habe es dann zusammen getan, weil also einmal die ganze Sache, die du dann im Fernsehen lernst, ist, wie präsentierst du, wie machst du einfach Dinge vor der Kamera, wie sprichst du, und das ist ja auch quasi mein Thema, ich unterstütze Menschen vor Kamera oder vor anderen Menschen zu sprechen. Und zudem ist es aber auch so, dass das ganze Vertriebsthema oder das Thema, wie du mit Kunden sprichst, ja auch eins ist. Und eben speziell jetzt seit dieser Corona-Geschichte, dass man viel mehr mit Video macht, weil man besucht nicht mehr jeden Kunden, sondern man kann ganz viel mit Video machen. Und viele glauben, man macht nur einen Pitch per Video oder man macht relativ wenig. Wenn man sich es genau anschaut, kann man sehr, sehr viel per Video machen und abdecken. Mhm. Und auch eben seine Gespräche von 2 am Tag auf 4, 6, 8 am Tag machen und demzufolge viel effektiver werden, viel mehr Leute ansprechen und viel mehr Dinge auch so automatisieren, dass sie für mich arbeiten. Also ich spreche da von irgendwelchen How-To-Videos, von einfach Dingen, die ich bereitstelle, dass meine Kunden oder zukünftigen Kunden oder Interessenten sich da schon mal mit mir, mit meinem Unternehmen, meinem Produkt beschäftigen können und wo ich sie dann eben anspreche. Es gibt sogar Studien, die habe nicht ich gemacht, sondern ich glaube HubSpot oder ein anderer großer Amerikaner, dass jetzt werde ich gleich lügen, aber 40-60% höhere Öffnungsrate ist, wenn eine Mail kommt mit Video, als ohne. Mhm. Bedeutet also, wir kennen es ja früher haben wir irgendwie E-Mail-Kampagnen gemacht. Und wenn jetzt da ein Video drin ist und da sehe ich irgendwie den Florian, der irgendwie mit einem GIF reinwinkt, dann gucke ich mir das an, wenn es 30 Sekunden dauert. Die Mail lese ich, da lese ich vielleicht nur die Betreffzahl und denke mir so, ja, nee, komm, ist passt schon. Ne? Mhm. Allein das zeigt schon, dass wir so ein irgendwie näher rankommen an den Kunden. Und jetzt kann ich aber, muss ich ja nicht für jeden Kunden ein Video machen, sondern kann eins machen und schick's gleich eben, wie bei einer E-Mail-Kampagne eben auch natürlich. Und habe da schon mal mehr Zugang. Also das ist ein sehr spannendes Thema. Man kann ganz viel machen. Unternehmen können ganz viel machen. Und ich unterstütze einmal natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir wollen ja schön gendern hier, nicht wahr? In dem Thema, was mache ich oder wie bin ich vor der Kamera und in diesem Video? Und dann natürlich, welche Inhalte kann ich als Unternehmen machen? Was kann ich in Video umsetzen, um einfach näher an meine Kunden ranzukommen, mehr Leads zu generieren und am Ende natürlich mehr Kundengespräche und demzufolge mehr Umsatz zu haben?
Mhm. So, spannendes
long
Thema.
Story.
Ja. Ja, und
du hast
ich habe gerade
erzählt, dass du viel mit Video gemacht hast, ne? Dass du auch quasi da unterstützt, dass Unternehmen mit mehr auf Video setzen, ne?
Genau, das ist ja das Witzige. Dazu muss man sagen, wir kennen uns seit 3 Monaten. Ich glaube, seit 3 Monaten.
Ja, kommt hin, genau.
Und ich merke, bei jedem Gespräch, was wir haben, und es werden ja immer mehr, wie sich unsere Fähigkeiten und Interessen doch irgendwie ineinander verzahnen. Und jetzt habe ich zum Beispiel wieder was total Spannendes, witzigerweise zum zweiten Mal von dir gehört, aber jetzt erst realisiert, dass ich das auch selber machen sollte. Und das ist das Thema mit den Videos in E-Mails. Weil letzten Endes, ich erzähle das allen anderen Leuten immer, weil, wie du schon richtig sagst, ist ja das auch mein Thema oder eines der Themen. Aber ich habe selber bei meinen Newslettern noch gar nicht gemacht. Jetzt realisiere ich gerade, klar, ist doch logisch, das auch mal selber zu machen. Das ist
also so nah. Was ich zum Beispiel mache, ist, wenn mich Kunden nach Fragen so, kannst du mal erklären oder kannst du, ich hatte letztes Mal ein Webinar und dann kamen hinterher ein paar E-Mails rein mit Links von Videos, wo dann die Menschen sagen, können Sie das bitte für mich bewerten und mir sagen, was ich besser machen kann. Ne? Das mache ich ja auch. So, und dann fange ich immer standardmäßig an zu tippen. Und dann denke ich mir so, das kann nie einer verstehen. Also wenn ich versuche jetzt meinen Gedanken in ein Wort zu tippen, das können die nicht aufnehmen, als wenn ich eine Kamera anmache und sage, schauen Sie mal hier bei Minute 3 passiert das und das, das macht Sie schwächer. Wenn Sie das und das machen, wirken Sie stärker. Sie gehen hier mit der Stimme rauf statt runter. Also wenn ich diese Dinge mache, da können die viel mehr damit anfangen. Und so auch eben, glaube ich, all die Vertriebe, wenn man ein Angebot rausschickt und das dann durchgeht per Video und die sollen dann sehen, dass man sagt, okay, die Position 3 bedeutet das und das, was eben zur Folge hat, weil häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber häufig spricht man ja nicht immer mit dem, der entscheidet, sondern mit dem, der zu dem geht, der entscheidet. Mhm. Ja. Und dann haben die ja häufig nicht mal richtigen Kontext. So, was bedeutet denn das, was ich geschrieben habe? Und wenn man da den aber irgendwie 3 Minuten Video schickt, in dem man einfach das, was man geschrieben hat, erklärt, ist das schon mal eine große Hilfe. Also das ist ein Beispiel für Videos im Vertrieb.
Stimmt. Also ja, ich habe das witzigerweise auch schon gemacht, aber auch da wieder. Ne? Man sitzt im Wald und sieht ihn vor lauter Bäumen. Ich fällt mir gerade wieder auf. Mhm. Vielleicht, weil ich so natürlich auch 1000 andere Themen noch habe. Wir haben das genutzt, ich habe das früher schon genutzt, in meinen dunklen Zeiten der Medien- und Musikbranche. Ich habe früher hauptsächlich Musikproduktion gemacht und in meiner Coaching-Tätigkeit, die einen sehr großen Teil eingenommen hat, haben mich immer wieder Kunden gefragt, kannst du mir mal ein Feedback zu meinem Song geben, zu der Produktion und zum Mix? Und ich habe ganz, ganz früh schon gemerkt, das bringt nichts zu schreiben. Dann bin ich wirklich hin, wie du schon sagst, Bildschirmaufnahme einfach. Ich muss ja nicht zu sehen sein, dass man den Song ablaufen hört und sieht und dann, stopp, an der Stelle fällt dir nicht das und das auf. Und genauso machen wir es auch bei unserem Video-Feedback. Ne? Also in unserem Mentoring-Programm zum Beispiel, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so als, sag ich mal, Abschlussarbeit ein eigenes Video präsentieren, so wie sie halt mit dem, was sie bei uns gelernt haben, ein Webinar umsetzen, haben wir auch direkt gemerkt, selbst in Telefonaten, in der Erklärung hatte das gar nicht so einen Impact, wie wenn man einfach das Video laufen lässt und dann einfach minutiös erklärt. Und wird mir gerade wieder bewusst, also muss ich echt mal wieder reinbringen. Vielen Dank für den Impuls. Spannend.
Du, sehr gerne, sehr gerne.
Ist auf jeden Fall ein Thema, was ja auch eigentlich simpel ist. Ne? Also da ist meine Erfahrung zum Beispiel, ich bin ja so ein furchtbarer Perfektionist. Ne? Ich denke dann immer sofort dran, jetzt muss ich ins Videostudio rennen und das Video sehr aufwendig und toll aufnehmen. Dabei ist es ja gar nicht notwendig. Ne? Also es reicht ja, selbst wenn ich jetzt hier im Tonstudio, wo ich sitze, ein Video aufnehmen würde, das ist ja völlig ausreichend. Ja, hat man sehr viele Möglichkeiten. Schön, spannend. Und schon hast du ein Video gemacht.
Ich habe es parallel, währenddessen du, Götz, habe ich schnell einen Boomerang gemacht und werde das gleich mal auf Instagram posten, denn das Thema Marketing, da muss man immer dranbleiben. Wir können auch direkt eins später machen.
Mache ich auch nochmal eins. Und weil ich ein Perfektionist bin, mache ich das Gleiche. Kriegt ihr jetzt alle live mit, mache ich das Gleiche natürlich auch als professionellen Screenshot.
So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schick mir das zu.
Gerne.
Dann kann ich das auch verwenden. Genau, und das Thema Videos, weil ich davon angefangen habe, Unternehmen verstehen das immer besser. Ich habe vor kurzem von einem großen Pharmakonzern, von einem Einkauf die Frage bekommen, könntest du bei uns das irgendwie coachen oder uns erklären, was wir machen können, weil wir feststellen, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kunden fahren und dann immer schreiben, ja, da hat er dann keine Zeit und dann zurückfahren. Und dann sie einfach irgendwie so einen Tag verloren haben und ob man das nicht per Video alles machen könnte. und wie man das machen könnte und welche Dinge man halt einfach vereinfachen könnte. Also es bringen immer mehr Leute drauf und der persönliche Kontakt ist sicher sehr wichtig, aber man kann vielleicht Kontaktpunkt 1 oder 3 ausgliedern und dann eben viel mehr machen. Und deswegen ist das so eine große Zeit und so eine interessante Zeit. Und ich mache das ja gemeinsam mit meinem Bruder, weil mein Bruder ist ja einer der Experten im deutschsprachigen Raum für das ganze LinkedIn-Thematik und diese Sichtbarkeit. Und diese haben eben gesagt, ja, wir wollen ja Videos machen, aber wir trauen uns nicht so ganz. Und dann kam ich dann ins Spiel und dann hat man eben die Kombination gemacht und jetzt komme ich zu zweit, also Vertrieb und Media, diese zwei Dinge dann miteinander verbunden. Und das ist so der Weg gewesen bisher.
Mega spannend. Und ich sehe schon wieder, dass wir uns im Anschluss an unsere Podcast-Aufnahme noch über ein paar andere Ideen unterhalten können. Weil jetzt wird mir nochmal, habe ich so ein paar Ideen im Kopf, dass du ja eigentlich eine Mixtur aus 3 Ebenen im Vertrieb alleine anwenden kannst. Du, oder 4, ne? Du hast einen persönlichen Kontakt vor Ort, du telefonierst, du schickst das Video und du machst ein Videocall. Ist immer schwer, das zu erklären, aber im Prinzip ein Livestream, nicht ein 0815 Videocall so am Laptop, sondern, ich sag mal, wo du gerade sagtest, Pharmakonzern, wir hatten letztes Jahr auch ein Mentoring-Programm für einen Pharmakonzern für Mitarbeiter gemacht, um denen mal zu zeigen, was sie selbst mit einer Webcam und einfach ein paar technischen Ideen und kreativen Ideen rausholen können aus solchen Präsentationen. Und da haben wir selber gesehen, was da noch für ein unheimliches Potenzial ist, weil eine Produktpräsentation heißt nicht, dass du hingehst und einen Bildschirm teilst und eine PowerPoint abfeuerst. Da schlafen den Leuten die Füße ein. Also du kannst ja wahnsinnig viel spannende Sachen machen, wenn du wirklich das Produkt wirklich zeigst, zweite Kamera und so weiter und so fort. Und schon hast du 4 verschiedene Ebenen, wie du im Vertrieb an die Kunden rangehen kannst und sie halt auch vor allen Dingen zeit- und kostensparend halt, immer, sag ich mal, im Kontakt halten kannst. Ne?
Also ich muss auch sagen, so hast du ja mich damals bekommen, viele von euch, die eben Podcasts hören, man merkt, glaube ich, in den ersten 3 Wörtern schon den Unterschied, ob jemand einen guten Ton hat oder nicht so einen guten Ton. Und als ich erst einmal mit Florian telefoniert habe, habe ich das Bild gesehen, dachte ich mir, okay, das sieht schon mal irgendwie gut aus. Aber dann sagte er Hallo und dann war das, als ob man den God-Mode eingestellt hätte bei Zoom, so von dieser Stimme, von dieser, ich weiß nicht, heißt das Timbre? Weiß ich nicht.
Es ist Timbre, ja, und es ist natürlich genau. Auch Mikrofon und...
Und wenn man das dann hört und es jemand mit einem so spricht und man selber aber sich damit beschäftigt, dann merkt man schon, oh, das ist schon ein ganz anderes Level. Und deswegen glaube ich auch, dass deine Kunden, wenn die das mal umgestellt haben und dann den Kunden zeigen, das macht eben Eindruck. Das ist genau wie wenn du ins Kino gehst und dann eine große Präsentation machst, ja klar hat man dann mehr Bock auf die Produkte und auf all das. Das ist einfach klar. Also
das Erleben. Das ja. Erleben ist so wahnsinnig wichtig. Also da fallen mir 2 Sachen ein. Einmal, wir haben ja früher mit meiner Frau zusammen, haben wir als Partner einer Trainingsfirma viele Produktionen, Videoproduktionen für namhafte Konzerne gemacht, haben da Trainings digitalisiert. Und ich weiß, der Kollege, der das damals eingeleitet, mit dem wir das begonnen haben und auch entwickelt haben, auch die ganzen Konzepte, der hatte immer ein bisschen nicht immer Mühe, den Entscheidern zu erklären, warum das so genial ist, wenn die zu uns kommen. Wir hatten im Prinzip so wie das, was wir jetzt als Webinarstudio hatten, nur technisch deutlich komplizierter, also wie so ein Mini-Tagesschau-Studio mit Greenscreen und du konntest alles live schneiden. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen und gesagt, lassen Sie uns mal eine kleine Produktion anfangen, dass Sie das mal erleben, ne? Also dieses Thema Pröbchen. Und da kam bei den meisten, oder eigentlich bei allen erst, der Aha-Effekt und die Ideen, was man alles machen kann. Genauso habe ich das auch in meinen Musikerzeiten erlebt, also Musikproduktionszeiten. Und man kann den Leuten 1000-mal über Klang was erzählen, das ist totaler Unsinn. Sie müssen es hören, um den Unterschied zu merken. Und ich hatte es die Tage witzigerweise wieder über einen befreundeten Unternehmer hier aus der Gegend, der ist Geschäftsführer der Designfunktion Mittelrheinland. Habe ich letztes Jahr den Samir Ayub, den CEO von Designfunktion, kennengelernt und der schrieb mich vor 2 Wochen an, er bräuchte ein mobiles Setup, weil er sehr, sehr viel unterwegs ist und halt viel als Speaker auch tätig und naja, dann sag ich mal mit so einem normalen Laptop-Mikrofon oder Headset und Kamera ist nicht so doll und dann habe ich ihn da jetzt unterstützt, ne, sodass er ein mobiles Set hat. Und dann fragte er mich, ja, du hast mir gesagt, ich brauche einen externen Lautsprecher, weil du hörst dich ja selber nicht, ne? Du hörst ja jetzt auch nicht, wie du wirklich rüberkommst und klingst. Und dann meinte ich, ja, so ein externer Lautsprecher statt deiner Laptop-internen Lautsprecher ist schon wichtig, wenn du in der Kommunikation bist, damit du die Gegenseite verstehst. Und ich glaube, er war nicht groß skeptisch, aber er sagte, okay. Und dann hatte er einen Bluetooth-Lautsprecher, glaube ich, seines Sohnes da. Nämlich gesagt, so einen ordentlichen großen, lass uns den mal andocken und hör mal. Und hast schon am Gesichtsausdruck gesehen, oh, ne? Also wirklich dieses Erfahren und Erleben. Und genauso auch im Studio. Also man kann sich einen Mund fusselig reden, wenn die Menschen es nicht erlebt haben. Und dafür ist Video auch einfach Video oder Live-Video in Form von Livestream. Oder ich sag mal Videocall 2.0 mit höherer Qualität ist ein geniales Werkzeug. Aber solange du es nicht erlebt hast, und das ist das Problem bei den Entscheidern, kannst du es nicht einordnen. Ne, also.
Ja, also sehe ich absolut genauso. Und was ich noch feststelle, ist, dass wenn die Leute sich nicht befreien, also irgendwie mehr oder weniger frei vor der Kamera sprechen können und easy vor der Kamera sprechen können und auch vor Kunden, dass sie dann dieses, egal wie gut ihr Setup ist, gar nicht richtig genießen können und das gar nicht richtig machen können, weil sie so nie in diese Kraft kommen, denn sie sind noch damit beschäftigt, sich zu bemühen, irgendwie gut zu wirken, statt einfach nur sie selber zu sein. Und deswegen fand ich diese Kombination aus den Leuten helfen in ihrer Wirkung, dass sie quasi bei einem Pitch vor Kunden oder wenn sie einfach sprechen, so wirken, wie sie bei einem guten Freund, bei einer guten Freundin wirken können und einfach sich nicht darüber Gedanken machen müssen, so jetzt muss ich so und so sein oder sie so fragen, wie was mit meinen Händen, sondern einfach sie selber sein können und einfach nur über das, worüber sie sprechen wollen, das wirklich rausbringen, ihre Qualitäten nach oben bringen. Das ist, finde ich, sehr wichtig und deswegen diese Kombination, deswegen kam das eine ja aus dem anderen heraus, weil erst als dann die Leute gesagt haben, ich wollte so ein Empfehlungsvideo machen, also ich habe einen Kunden, der hat ein Video, da sagt er, hallo, dieses Video hat jemand geschickt, der bei mir schon Kunde ist und der ist Kunde weiter. Ne? Also er macht ein Empfehlungsvideo und sagt dann seinen Kunden, schick das bitte an deine Kunden, an deine Freunde raus, an die du mich empfehlen willst. So, was eigentlich eine gute Idee ist. Die Sache ist nur die, wenn das nicht gut ist und der Neue dann etwas sieht und dann ist da jemand, von dem man sagt, das gefällt mir jetzt nicht so, dann wird er das Gespräch nicht machen. Also muss ja das auch sehr, sehr gut sein. Und deswegen ist nicht nur wichtig, dass das Video gut ist, sondern auch, dass wie jemand rüberkommt und wie jemand da ankommt in diesem Video gut, weil es gibt so einen alten guten Spruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und das ist, deswegen müssen die Leute auch bei sich auch mal sagen, ja, es ist ja nur für LinkedIn. Genau das ist es. Ja. Wenn du bei LinkedIn oder bei Social Media dich zeigst und das ist nicht gut oder es ist so, dass es mich irgendwie anstößt, dann bin ich ein Mensch und jeder von uns wird einfach von dem, was er sieht, auf dich, deine Dienstleistung und deine Produkte schließen. Bedeutet also, wenn ich ein schlechtes Studio sehe, wenn ich irgendwie jemanden sehe, der eine schiefe Krawatte hat oder was auch immer, schließe ich was daraus. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren, denn nach Watzlawick kann man ja nicht kommunizieren und deswegen ist alles, was ich tue und sage, wirkt, ja, oder man kann nicht wirken. Bedeutet also, ich habe ein nettes Beispiel, an dem Tag mit einem Webinar, vor 2 Wochen habe ich bei einer Firma ein Webinar gegeben und dann sagte eine Kollegin dort, bist du heute ein bisschen durch den Wind? Und dann sage ich, nee, ich bin ganz normal. Und später saßen wir beim Essen und sagt sie so, jetzt weiß ich, deine Krawatte sitzt schief. Und das hat mir den Eindruck gemacht, du bist durch den Wind. Und dann war ich so, schau mal, das ist total interessant. Jetzt war mal, ich habe das nicht gesehen, die saß schief, aber das machte für sie den Eindruck, die war jetzt nicht um meinem Kopf ja, oder irgendwie um die Stirn gebunden, sondern wirklich nur ein bisschen schief. Bedeutet also, alles sendet was raus und die kennt mich jetzt schon und für die war das einfach so, aha, das ist anders. So, und jetzt gibt's aber Leute, die kennen euch nicht. Und irgendwie jemand aus eurem Netzwerk applaudiert zu dem Beitrag, zu dem Video, weil er euch kennt und jemand anderes guckt sich das an und dann sagt er, schau mal, der Gipser, bei dem kann ich in die Nasenlöcher schauen, wenn er irgendwie ein Video macht. Und es macht einfach irgendwie einen Eindruck. Die Sache ist, ich sage nicht, der wahrscheinlich ist ein guter Fachmann, aber er hat einfach seine Kamera nicht gut positioniert. Sage ich ja nicht. Also vielleicht sage ich das in meinem Kopf, aber unterbewusst ist es etwas, wo ich an den ich denke, wenn ich mein Studio einrichten will, wenn das nicht passt. Und genau das ist, was ich ja den Kunden immer erzähle. Ihr müsst euch überlegen, welches Bild wollt ihr rausgeben? Wie wollt ihr auf andere wirken? Und dann muss man gucken, wie wirke ich denn gerade? Oder kann jemand mal drüber schauen? Und das sollte nicht der beste Freund sein, weil der findet sowieso immer alles cool, sondern es sollte jemand sein, der eben nicht alles cool findet, der bezahlt wird dafür, dass man ihm sagt, dass er mir sagt, hey, was ist denn irgendwie besser zu machen? Und in der heutigen Zeit, deswegen finde ich es ja so witzig, kein Mensch gibt dir doch offenes Feedback. Ja, kein Mensch sagt, hey, ganz ehrlich, das war wirklich mies. Das sagt keiner, weil jeder will nett sein. Jeder will auch gemocht werden.
Du kannst es machen. Also ich habe das jahrelang gemacht, ganz ehrlich.
Ja, aber nur, wenn man dich dafür bezahlt.
Ja, also nicht unbedingt bezahlt, aber so, ja, schon im weitesten Sinne auch. Im Rahmen meiner Workshops, ja. Die Erfahrung war nur, sie fragen, das war früher dann, ich habe ja viele Musikproduktionsworkshops gegeben, und dann kam häufig die Frage, was hältst du davon? Und dann konnten 99% mit der Direktheit nicht umgehen. Also ich habe dann direkt oder früh schon gemerkt, ich bin häufig nicht so diplomatisch, ganz ehrlich. Also das habe ich mir in den letzten Jahren echt mühsam drauf geschafft. Und dann wenn ich ja gesagt habe, Leute, das ist ja genau der Punkt. Honig und Maulschmieren machen ja eure Freunde schon. Ihr kommt ja zu mir, damit ich das nicht mache. Ne? Aber es fällt den Menschen, die das gerne haben wollen, das Feedback aber halt auch genauso schwer. Wahrscheinlich auch durch diese alle wollen nett sein Kultur.
Ich hab das ähnlich und ich muss auch jedes Mal bei meinen Workshops ganz am Anfang plane ich mir wirklich 5 bis 10 Minuten ein, wo ich darüber rede, wir müssen unsere Masken fallen lassen, ja. Mhm. Und ich muss auch wirklich sehr direkt sein, das ist ein geschlossener Raum und das, was wir hier reden, bleibt alles unter uns und so weiter. Weil genau das ist eben der Punkt. Denn wenn die sich wirklich verbessern wollen, dann müssen die auch sich anhören, was ich da zu sagen habe. Und wenn die aber nur, naja, also wenn sie nur so ein bisschen Shishi wollen, dann bin ich wahrscheinlich der Falsche. Wenn sie aber wirklich hören wollen, was da ist und was vielleicht auch dahinter ist, denn vieles ist aus meiner Sicht Mindset. Und diese Werkzeuggeschichten, also sprich, wann mache ich eine Pause? Wann wird's spannend? Rede ich da lauter oder leiser? Weißt du, also solche Dinge, wo ich einfach nochmal mein Reden verbessern kann. Das ist dann irgendwie gut, wenn man das kann und weiß und gehört hat, aber davor ist es meine Haltung zu mir, zu dem Thema, zu denen, die mich hören, etc. Und deswegen muss man denen das ganz offen sagen. Und normalerweise hört man es eben nicht so offen. Die Leute sagen ja nicht, du ganz ehrlich, ich, keine Ahnung. Ich habe da was gesehen und ich weiß nicht, ob du das willst. Du hast was zwischen den. Also, wenn jemand einem sagt, du hast was zwischen den Zähnen zum Beispiel, das ist eigentlich super. Es ist nicht mal blöd in dem Moment, wo man sich denkt, oh, jetzt muss ich. Aber eigentlich hilft er mir, dass ich mich nicht bei noch 15 Menschen zeige, dass ich nicht vernünftig gegessen habe oder was auch immer irgendwelche Leute da denken. Ne?
Ist ja keine persönliche Schwäche. Das ist auch was.
Ja, überhaupt
was,
nicht.
Was viele gar nicht. Na, also, das habe ich auch mal wieder realisiert. Dass die Leute sich letzten Endes, meine Kundinnen und Kunden, angegriffen gefühlt haben. Ich habe es ja nicht sie kritisiert, sondern einfach nur gezeigt, an welchen Stellen sie einfach noch nicht so weit und so gut sind, wo sie gerne wären. Und man ist natürlich die Art des Feedbacks, ne? Also man sollte natürlich nicht sagen, ist alles scheiße und du bist doof, ne?
Das bringt ja natürlich nicht. Das natürlich nicht, aber ich glaube, wir müssen mal wegkommen von diesem Ding, ich bin schon super und ich brauche eigentlich nichts. Und eigentlich gehe ich zu einem Coach, damit er mir sagt, wie toll ich bin. Darum geht man nicht. Ja, man geht hin, um zu erfahren, hey, wo kann ich was besser machen? Natürlich, wie du schon sagst, das Feedback muss irgendwie angemessen rüberkommen und so weiter. Man muss auch wissen, okay, der meint es eigentlich nur gut mit mir. Aber da muss man eben sich schon das auch anhören und sagen, okay, da will ich einfach besser werden und ich nehme auch an, was die Person mir dann sagt irgendwie, und versuche das umzusetzen. Was ich auch noch festgestellt habe, ist, dass, und das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen unsere Zeit, jetzt werden wir philosophisch, aber ist ein bisschen unsere Zeit, dass wir uns nicht mehr anstrengen wollen. Ja, also sobald es anstrengend ist, ist es schlecht und mache ich nicht. Ja, ich will natürlich alles automatisieren, aber der Weg zur Automatisierung, so heißt es, oder? Automatisierung.
Automatisierung.
Ja, Den will ich eigentlich nicht gehen. Und deswegen haben wir so viele Coaches und irgendwelche Berater gerade so ein tolles, naja, Spielfeld, weil die Leute könnten, man würde ja alles finden, aber sich hinzusetzen und Disziplin aufzubringen, das macht man ja nicht, sondern man will, dass da jemand sagt, jetzt machst du das und übermorgen muss das fertig sein und dann ist man dabei. Das heißt also, eigentlich könnte ich selber, ich bin aber dann zu faul und mach's nicht. Und genauso merke ich es in Fortbildungen, dass wenn man denen sagt, jetzt mach mal die Rede so und so, dann und dann, ich habe einmal gehört, ich kann das nicht, sage ich, ja, ich weiß, aber wir wollen es ja üben. Und dann habe ich in dem Feedback später in der Mail bekommen, naja, obwohl ich gesagt habe, ich kann es nicht, wolltest du es, dass ich mache? Sage ich, ja, aber wenn ich dich nur das machen lasse, was du jetzt schon kannst, wie wirst du denn dann wachsen? Also wie wirst du denn dann, ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Gesellschaft wird so, wir werden schon sehr bequem, wir werden schon, es muss alles, uns muss am besten, bevor ich bei Amazon klicke, soll er mir die Lieferung in den Mund legen, das den Hähnchenschenkel, und ich will nichts machen, er soll sogar zu meiner Tür reinkommen, und zwar bevor ich Prime klicke, nicht erst danach. Er soll wissen, was ich habe. Also so ein bisschen.
Ja, es erinnert mich an einen schönen Satz. Ich weiß nicht, wo ich ihn gehört habe und von wem er ist. Also im Original, aber alle wollen was sein und keiner will was werden. Oder alle wollen jemand sein und keiner will jemand werden. Ne? Mhm. Also die Arbeit.
Ja, genau, diese Arbeit, ja. Und mein Sohn hat mir mal einen netten Spruch gesagt, wir waren eine Zeit irgendwie ein Jahr in Amerika, weil er irgendwie American Football gemacht hat, und sein Trainer hat dann immer, weil er hat teilweise wirklich 3-4 Mal am Tag trainiert, und dann haben die so einen netten Spruch gesagt, der mir dann immer geholfen hat, wenn ich dann irgendwie spät gearbeitet habe: What you do in the dark puts you in the light. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es ist tatsächlich so, dass man abends, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass man abends mal so um 10, 11, 12, 1 noch da sitzt und irgendwas macht, speziell wenn ich irgendwie für irgendwelche Kunden irgendein Video schneide oder sowas, ja, das dauert ja dann doch mal länger, weil man dann so, ich bin ja so Perfektionist, ich will ja dann nochmal und hier nochmal ein Fitzel machen. Mhm. Und dann sitzt du lange da und denkst dir aber, ja, das ist genau das. Das ist einfach dieses bisschen mehr, was ich investiere oder was ich mache, was mir dann hoffentlich irgendwann mal was bringt.
Mhm. Ja, kenne ich, die 110%. Wobei, ich habe es auch früher echt immer übertrieben.
Also für alle, die jetzt gerade zuhören, ihr seht das jetzt nicht, aber in dem Hintergrund von Florian sehe ich ungefähr 10 Gitarren. Wieso hast du so viele Gitarren?
Ich habe 23 Gitarren.
Aber ich kann jetzt, also ich habe...
Nein, die sind ja alle hier. Der Rest hängt im Flur. 1, 2, 3,
4, also ich habe gesagt, wenn ich überschlage, sind es 10. Wieso hat man so viele Gitarren?
Wieso haben Frauen so viele Schuhe? Freude. Es ist wirklich, als ich vor... Das ist jetzt über 20 Jahre her, Wahnsinn. Weil wir hatten jetzt nämlich letzte Woche unseren 20. Hochzeitstag. Also vor 23 Jahren habe ich studiert. Und habe mich dann unbewusst, später bewusst dazu entschieden, obwohl ich Gitarrist bin und auch Bass immer gespielt habe, wenn ich Tontechniker, Toningenieur, Tonmeister später dann werde, beides kann man nicht, ne? Entweder vorm Pult oder hinterm Pult, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe 10 Jahre lang keine Gitarre angefasst, hier und da am Studio mal, und dann vor gut 10 Jahren hatten wir eine ziemlich heftige Krise und heftige Zeit, wo ich halt auch mal wieder ein bisschen zu mir selber gekommen bin. Und mir gesagt habe, ich brauche mal ein Hobby. Ich habe den ganzen Tag mit Musik zu tun gehabt. Muss dir vorstellen, durch meinen ja auch Perfektionismus oder auch, weil ich immer gerne die 110% gegeben habe, habe ich teilweise 14 Stunden am Tag im Studio gesessen und den ganzen Tag mit Musik zu tun gehabt und hatte keinen Bock mehr, selber Musik zu machen oder eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Und durch die Krise vor 10 Jahren habe ich das wiederentdeckt. Seitdem ist die Arbeit in der Musik- und Medienbranche auch kontinuierlich zurückgegangen, bis auf fast null heute. Und ich habe wirklich, das ist so mein Hobby, meine Freude. Also sind nicht einfach wahllos Gitarren, und ich habe da auch nicht wahnsinnig viel Geld versenkt, habe viele gebraucht gekauft, teilweise lange, lange gesucht nach bestimmten Modellen und die dann fast alle echt zum tollen Kurs gekauft. Aber jede Gitarre spielt sich anders, sie klingt anders. Wenn du sie in die Hand nimmst, kommst du auf andere Ideen. Das sind andere Sounds. Und ganz ehrlich, warum ich jetzt hier im Studio einige auch aufgestellt und hängen habe, ist einfach wirklich auch das Ästhetische, also die Freude dabei. Mhm. Also ganz ehrlich. Also hier hinten die eine, die man, gut, jetzt im Podcast sieht man es nicht, aber hier, da die grüne, da hinten, da habe ich 2,5 Jahre lang versucht, eine zu bekommen. Ist keine High-End, ein wahnsinnig teures, halt ein Sondermodell von einer Firma. Und mich hat die Gitarre total angefixt wegen der Farbe und wegen des Aussehens. Das ist so eine Reissue einer 50er-Jahre-E-Gitarre in so einem Sherwood Green, wie es so schön heißt, so ein Metallic Grün, und es fixt mich total. Also ich finde es einfach schön. Und sie spielt sich toll und macht Spaß. Und die ganzen anderen Gitarren, die hier sind, genau dasselbe. Also ich nehme die Hand und habe direkt einen ganz anderen Input, denke an andere Songs. Also ich selber habe nie groß Songs geschrieben, aber immer viel nachgespielt, so sagen wir die Heroes meiner Jugend, Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Metallica und so. Und dann weißt du genau natürlich als Gitarrenfreak, der ich bin, welche Gitarre wurde bei welchem Song benutzt, ne? Und so hat sich dann die Sammlung erweitert. Ha. Und wie du merkst, ich könnte stundenlang drüber reden.
Ja, ich merke schon, again what learned, wollte ich gerade sagen.
Ich wollte ursprünglich witzigerweise mit 15, 16 Jahren Gitarrenbauer werden. Also ich habe mit 15, 16 in einem Musikladen gearbeitet und hatte damals, kann ich echt mit Fugenrecht behaupten, deutlich mehr Ahnung von Gitarren und E-Gitarren als der Besitzer, der auch kein Musiker, also kein Gitarrist war, und als die anderen Verkäufer, und habe da wirklich in Ferien auch gearbeitet. Das war wirklich, bis ich dann so Ende der Schule, Abitur, so weit war zu überlegen, was willst du wirklich machen, war das mein absolutes Leben. Ich bereue aber nichts.
Würdest du sagen, dass die Gitarren dich gefunden haben oder du die Gitarren?
Das ist eine gute Frage. Beides wahrscheinlich. Weil, bei einigen Gitarren, bei einigen Modellen, zum Beispiel hier diese gelbe, die du da so im Anschnitt siehst, das ist auch ein Sondermodell, und auch von der, ich sag mal so, die Aldi-Version des Originals. Es gibt große bekannte Gitarrenfirmen, die haben dann noch eine etwas günstigere Marke, die früher aus Japan, dann aus China, mittlerweile aus Indonesien kommen, und die haben da auch Custom-Shops, wo die halt Sondermodelle machen. Und das ist halt eine Gitarre, auch wieder so ein Reissue aus den 50ern, die von einem meiner Lieblingsgitarristen, Mike McCready von Pearl Jam, halt gespielt wird. Und ich habe mir ein paar Live-Videos angesehen und sah ihn regelmäßig diese Gitarre spielen. Also ich habe dann da gar nicht nachgesucht, aber ich sah die und dachte mir, boah, was für eine coole Gitarre, aber der Typ hat natürlich das 59er Original für $35,000 oder so. Geht nicht. Und schwupp, ein paar Wochen später, ich habe geguckt, fand ich raus, dass die Firma Epiphone, also die günstigere Variante von Gibson, sowas als Sondermittel rausgebracht hat. Also die hat mich gefunden im Prinzip. Und dann habe ich gesucht, bis ich eine gefunden habe, die perfekt passte und bezahlbar war.
Mega. Ja, das ist sehr spannend, und vor allem so ein Hobby zu haben, ist, glaube ich, auch der richtige Ausgleich. Ich glaube, ich habe gar kein echtes Hobby, vielleicht Tennis spielen, aber ich habe nicht so viele Tennispartner, die ich finden kann. Aber übrigens finde ich in diesem Podcast jetzt echt gut, wie wir so eine kleine Schleife drehen und alles so ein bisschen antatschen. Das finde ich bei vielen Podcasts, finde ich immer schade, dass dann so ein gewisser Teil fehlt und ich mir dann denke, wieso, so der Interviewer hat jetzt eine Frage nicht gestellt, dabei lag die auf der Zunge, denke ich mir, oder die lag so auf der Straße, die müsste man doch jetzt eigentlich stellen. Und dann wird die nicht gestellt, und deswegen mag ich es immer, wenn es so ein bisschen alles anfasst, auch so ein bisschen das Privatleben von jemandem und so weiter, dass man dann so ein bisschen auch ein gesamtes Bild kriegt von den Leuten, die man da hört.
Ja, ist ja auch spannend. Ich meine, letzten Endes, wenn wir ganz ehrlich sind, unser beider Berufsleben ist, wenn man es reduziert, erzählen.
Mich hat einer mal, das ist witzig, dass du das sagst, aber mir hat einer, ich habe also ein bisschen erzählt, was ich alles gemacht habe, und dann sagt er, ist ja alles komplett verschieden. Dann sage ich, wieso? Sagt er, naja, hier, du warst im Fernsehen, du hast moderiert, dann irgendwie warst du Reporter, dann irgendwie Pressekonferenzen, dann aber Vertrieb, dann Einkauf, dann so viele Dinge. Und dann habe ich drüber nachgedacht, erstmal habe ich nichts gesagt und dann mir gedacht, also entweder bin ich jemand, der sich nicht festlegen kann, oder ich kann nichts richtig, weil ich ja irgendwie so viel gemacht habe, und habe darüber nachgedacht und habe mich dann gefragt, was ist die eine Sache, die alle diese Dinge gemeinsam haben?
Die alles verbindet, ja.
Und dann ist mir aufgefallen, ich bringe irgendwie zwei Parteien immer zusammen. Ja? Also es ist zum Beispiel Zuschauer und Sender, ja, als ich bei Sat.1 war. Oder es war im Vertrieb Kunde und Unternehmen. Oder beim Coaching war es dann die Leute mit ihren Kunden. Also ich war immer irgendwie so dazwischen, habe versucht, die Brücke zu bilden, um ja, damit Leute zusammenkommen, in irgendeiner Art und Weise. Und das hatten wirklich alle miteinander gemeinsam. Und ja, es ist halt auch viel erzählen, weil am Ende, Leute hören uns zu oder gucken ein Video von uns und machen sich dann ein Bild. Aber wenn wir das jetzt aufschreiben würden, müssten wir schon sehr, sehr gute Schriftsteller sein, damit sich das, glaube ich, spannend anhört. Ne? Also du kannst eine tolle Geschichte haben, wenn du irgendwie nicht gut schreiben kannst, glaube ich, ist es schwer. Und schreiben lernen, also für mich zumindest, glaube ich, ist nicht so leicht. Also ich glaube, es ist wirklich eine echte Kunst. Nicht.
Ja, und das ist auch, ich merke es an meinen Beiträgen bei LinkedIn und jetzt auch, da ich das E-Mail-Marketing wieder selber in die Hand genommen habe vor ein paar Monaten. Und es liegt auch leider viel brach, weil ich mich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen fühle. Schreibe ich jetzt, ne, was man so in Leitfäden liest zum Thema Copywriting, ne, AIDA-Prinzip und was auch immer, oder schreibe ich einfach so, wie ich bin. Also, und das wollen ja die Kunden letzten Endes auch haben. Ich soll ja nicht einen ganz tollen Verkaufsgespräch in jeder E-Mail machen, sondern sie wollen mich ja kennenlernen und über mich erfahren. Und das Spannende, ich weiß es bewusst, aber man muss halt gerade so als Fachidiot und Experte, wie ich es halt nun mal bin, und so geht es ja vielen anderen auch, sich immer wieder darauf zurückbesinnen, Menschen kaufen von Menschen und Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten. Das Spannendste, was ich erlebt habe, noch aus meinen alten Zeiten, als ich hauptsächlich, wie gesagt, als Audiocoach und Tonmeister gearbeitet habe und als Lehrbeauftragter, die Kunden, die mich von sich aus am besten bezahlt haben, also die meine damals zugegebenermaßen sehr niedrigen Tagessätze gesehen haben und gesagt haben, nee, also komm, das verdoppeln wir jetzt erstmal. Ich kannte mich vorher schon aus Workshops so, aber nie im persönlichen Kontakt. Die haben dann gesagt, ich möchte gerne Einzelcoaching bei dir. Das war dann so, dass die häufig nach 2-3 Stunden gesagt haben, weißt du was, lass uns mal essen gehen. Ja, also wir saßen im Studio, ich habe denen zum Beispiel Software erklärt und so, weil die selber zu Hause hobbymäßig Musik produzieren wollten. Und es war bei allen das Gleiche, nach 2-3 Stunden maximal, also wir fingen um 10 Uhr an, also gegen 12, 1 Uhr, lass uns essen gehen. Na gut, und dann, sag mal, das nächste vernünftige Restaurant hier, fährst du 20 Minuten, wir sind hier auf dem Land. Habe ich immer überlegt, ja, da verlieren wir aber eine Stunde. War denen völlig wurscht und fast jedes Mal war es so, dass wir 2-3 Stunden essen waren. Und ich habe immer so ein bisschen, ne, als Dienstleister, Leute, ihr habt mich doch hier bezahlt für die Zeit, ihr wollt was lernen. Und im Endeffekt kam das Feedback von allen immer, das, was ihn am meisten gebracht hat, war die 3 Stunden im Restaurant sitzen und die haben mich einfach nur gefragt, wie macht man eigentlich das und welche Erfahrungen aus der Down? Und dann habe ich halt, kennst du mit Sicherheit genauso, Schwank aus dem Leben in der Musikproduktion. Ach, weißt du, wie das damals eigentlich gemacht wurde und für der mit dem? Also was ich schon an Stories allein erzählt habe hier, ich habe hier früher, wo wir sitzen, hier im Ort Walldorf, sitzen wir in einem Gebäude der Firma Waldorf Electronics, mittlerweile heißt sie Waldorf Music, und ich habe früher als Student oder nach dem Studium auch hier bei der Firma gearbeitet. Aus dem Trainings- und Coaching-Bereich kennt kein Mensch die Firma, aber das ist so die bekannteste deutsche Synthesizer-Firma, und hier in diesem Studio, wo ich jetzt sitze, da haben sich schon Leute wie Peter Gabriel und Phil Collins die Klinke in die Hand gegeben und alle möglichen anderen Weltstars. Und das habe ich natürlich, ich habe es selber nicht miterlebt, das war in den 80er Jahren. Aber auch in den 90ern sind Weltstars hier unterwegs gewesen. Und die Stories kenne ich halt von meinem besten Freund, der hier damals mein Chef war. Und allein diese Geschichten, das Ganze außenrum, um so ein bisschen einzutauchen in das Ganze, die Leute haben mir in den Lippen gehangen. Auch teilweise bei meinen Workshops gab es Momente, wo ich dann so ein bisschen was Hintergrundstories erzählt habe, weil ich halt sehr viel kenne. Und dann wieder aufs Fachliche gehen wollte und alle rebelliert haben. Stopp, erzähl mal weiter. Und wo ich mir denke, aber ihr seid auch wegen dem Fachlichen hier. Mhm. Und so, wenn ich das so rekapituliere, wird mir halt immer wieder bewusst, die Menschen wollen halt, naja, nicht nur harte
Facts. Also jetzt, wo du sagst, es stimmt, die Leute wollten auch bei mir immer die Side-Stories hören, der Eurovision oder von diesen ganzen Dingen, die ja so passiert sind. Statt wie bereitest du dich richtig vor oder so. War das für die Side-Stories? Am meisten werde ich ja gefragt, so, was ist das Schlimmste, was jemals passiert ist? Ja, und wenn ich die dann erzähle, dann habe ich jetzt auch erzählt in dem Webinar im letzten, dann könnt ihr das richtig nachvollziehen, wie man da gerne sich wünscht, dass da der Erdboden aufgeht und man irgendwie reinspringen kann, weil es einfach sowas von irgendwie peinlich ist und man da wirklich durch muss, weil es nicht so eine 4-Sekunden-Nummer ist, sondern wirklich 20 Minuten man da durch diese Peinlichkeit durch muss. Und Ja, also Side-Stories sind's wirklich. Aber ich glaube, das ist es auch. Da ist man so ein bisschen in dieser Welt eher drin. Klar ist Technik wichtig, aber ist da trocken.
Ja,
Und
das ist so, das ist mein Thema. Das
naja.
Trockene halt nicht trocken zu machen. Und mittlerweile, glaube ich, bin ich auf einem guten Weg. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht weiß, ne, welche Side-Stories und ein Thema außen rum sind, sondern weil ich halt gerne den Menschen halt möglichst hohen Nutzen gebe und immer denke, das ist halt nur das Fachliche. Aber das ist es halt nicht, ne? Letzten Endes. Das ist ja genauso, das kennst du mit Sicherheit von deinem Bruder, bei LinkedIn posten. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber wenn man nur fachliche Inhalte oder am schlimmsten
Naja.
noch Pitch-Posts macht, verliert man ganz schnell seine Follower. Interessiert keinen,
Naja,
ne?
das stimmt. Das Verhältnis kenne ich jetzt auch nicht, aber es die Leute wollen ja einen kennenlernen. Man muss aufpassen, dass man nicht zu einem Instagrammer wird auf LinkedIn und dann anfängt irgendwann mal sein Essen zu fotografieren und zu sagen, hier schau mal, go green. Aber schon eben eine Meinung zu etwas äußert und also ein bisschen sich zeigt, aber ich glaube, das persönliche, private ist 10%, 30% oder 40% ist so Dinge, die mich auch noch interessieren. Und dann nochmal 40, 20. Ich glaube, irgendwie fachlich ist, glaube ich, 40 bis 60 und dann irgendwie so 30, 40 ist Dinge, die mich interessieren. Also auch, keine Ahnung, könnte irgendwie sein, dass du sagst, heute im Fußball gewesen und irgendwie ein Tor geschossen, also, ne? Was dich interessiert. Und ganz privat ist, keine Ahnung, Foto vom Urlaub, so, hey, viele Grüße hier in der Sonne. Und auch nicht sagen, apropos Sonne, im Studio ist keine Sonne, deswegen braucht ihr dann so, nicht immer das Private mit dem Pitch verbinden.
Ja, das stimmt. Das
Ja.
ist ja. Hat seine Grenzen. Also ich sehe das auch genauso. Also ich poste, wenn ich ganz ehrlich bin, ungerne private Dinge. Also ich muss mich da echt überwinden, weil ich immer denke, okay, das ist auch ein bisschen so mein Thema, ne? Privatleben und wen interessiert es letzten Endes? Aber das Abgefahrenste ist ein Posting mit den meisten Views. War irgendwie ein blödes Foto von mir. Da habe ich so einen Mini-E-Bass vor ein paar Jahren mir mal aus Spaß gekauft. Also ein Bass ist normalerweise, hat eine längere Mensur als eine Gitarre. Und es gibt halt so Mini-Bässe, so für Kinder ursprünglich, aber viele Erwachsene spielen ja auch aus Spaß. Und den hatte ich, der war damals angekommen, da hatte hier mein Mitarbeiter, der Jan, hatte damals ein Foto von mir gemacht, eine ganze Reihe, wie ich da irgendwie auch so blöde Grimassen mache. Und ich habe ein Gift draus gemacht. Und das ist bis heute, habe ich was drüber geschrieben, über Bässe und so, der Beitrag mit den meisten Views in allen meinen Beiträgen, wo ich mir auch denke, warum?
Why? Ja. Also ich habe ehrlicherweise, ich habe noch nicht so richtig meine. Also ich habe kein Problem, Videos zu machen auf LinkedIn und alles, aber dieses schnell mal wie auf Instagram, das habe ich da noch nicht so gefunden, weil man doch für jedes Video sich Gedanken machen muss und dann irgendwie einen Text dazu schreiben muss und am besten einen, der catchy ist und laut einem Webinar, welches ich besucht habe, auch das jeden Buchstabe von dem ersten Wort groß schreiben in der Headline und so Dinge, also ne, und dann bist du dabei und ich finde bei Instagram kannst du schnell mal nebenbei sagen, hey, ich bin jetzt hier auf dem Weg zu meinem nächsten Kunden, interessant ist das, ne, und dann machst du weiter. Bei LinkedIn musst du dich ein bisschen, hast du ein bisschen mehr damit, also es ist jetzt so unterwegs mal schnell, ist da noch nicht so gang und gäbe, habe ich das Gefühl.
Ja, ist halt eine andere Plattform, ne? Also
Ja.
ist halt auch
Also
die
es ist
Frage, ob
wirklich.
dann die B2B-Kunden letzten Endes dich auch so verfolgen wie jetzt Follower bei Instagram, die
Ja,
wahrscheinlich auch
das ist witzig.
grundsätzlich
Ich
mehr Interesse haben.
hab ähnlich viele Follower auf beiden Plattformen.
Aber wahrscheinlich unterschiedlich, ne? Bei Instagram sind es Leute, die sich eher dann für private oder persönliche Dinge grundsätzlich überwiegend interessieren. Und ich denke, bei LinkedIn überwiegt doch das professionelle Interesse. Also ich würde auf LinkedIn mir nie jemanden anschauen oder als Kontakt hinzufügen, wenn er nicht irgendwie in
Ja, das
meinen
stimmt.
beruflichen Kontext passt.
Ja,
Zu Instagram kann ich
genau.
nichts sagen, weil ich nicht nutze.
Vor allem, es ist ja, du siehst ja bei LinkedIn auch, wer dir folgt und nicht mit dir connected ist. Also das sind ja wirklich Leute, die wollen sehen, was du tust und wollen Dinge mitkriegen. Ja,
Ja, auch.
die hat irgendwann mal deine Headline und das, was du gemacht hast, interessiert und dann sagt, dem folge ich jetzt mal. Die versuchen gar nicht mit dir jetzt irgendwie Best Friends zu sein, ja, wie es bei Instagram häufig der Fall ist, wo sie dann so tun, als ob sie jetzt mit dir befreundet sein wollen und eigentlich wollen sie dir eh nur was verkaufen. was ja nicht schlimm ist. Ich meine, dafür sind ja alle da, ne, wollen alle was verkaufen. Aber wenn die dann also wenn sie dann so tun, als ob sie das nicht wollen, das finde ich dann mal ein bisschen, come on, Leute. Ich verstehe schon, du hast was, du glaubst, ich brauche es, aber du willst reden, verstehe ich, aber darf ich dich mal aus der Reserve locken? Wo ich sage, da sage ich ja echt, hast du das Gefühl, ich bin in der Reserve. Und dann hörst du wieder von dir nichts, bis sie sich wieder was überlegen. Naja.
Das war der erste Teil meines Gespräches mit Wirkungsexperte und Kameracoach Bane Katic. Und wenn du den zweiten Teil hören möchtest, dann geh zur nächsten Podcast-Folge. Hast du ein bestimmtes Thema rund um Webinare, Online-Geschäftsmodelle und Digitalisierung von Training, Coaching oder Beratung? Dann lass es mich wissen per E-Mail an podcast@webinar-profi.de und ich werde das Thema, dein Wunschthema, in einer meiner nächsten Podcast-Folgen aufgreifen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, aber natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit noch. Präsenz war gestern, online ist heute.